komm hin zum Kreuz. Die Karwoche ist eingeführt worden von der Kirche ursprünglich, um genau das auch zu bezwecken. Die Karwoche, die auch die stille Woche genannt wird, man vermutet, dass das vom Altdeutschen kommt, Kara. Kara heißt stille Woche, Klage und Trauer. Die Karwoche startet mit dem Palmsonntag, wo Jesus als König gefeiert wird von den Juden. Dann vergehen ein paar Tage und dann kommt der Gründonnerstag, wo man an das Leiden Jesu im Garten Gethsemane, allein schon beim letzten Abendmahl, wo man daran gedenkt, was Jesus durchgemacht hat. Wenn wir an den Garten Gethsemane schauen und uns in der Bibel diese Abschnitte durchlesen, dass Jesus die schlimmsten Ängste, die ein Mensch haben kannte, durchlebt hat, nämlich er hat Blut geschwitzt. Und dann kommt der Karfreitag und der Karsamstag. Die Tage sind dafür gedacht, die werden auch Tage der Buße genannt. Tage des Bewusstwerdens, wer die Gläubigen in der Gegenwart Christi sind. Man macht sich an diesen Tagen heute und morgen, an diesen stillen Tagen, wo selbst wer die Öffentlich-Rechtlichen zwischendurch mal schaut, wo die selbst Let's Dance und solche Sachen abgesagt haben, da wollen wir nicht feiern, da wollen wir nachsinnen. Nachsinnen, dass ich eigentlich schuld bin. Nachsinnen darüber, dass Jesus ans Kreuz ging an meiner Stelle. Und am Ostersonntag, da gibt es Partystimmung. Da wird gefeiert, weil das nicht das endgültige Ende ist. Sondern da feiern wir, dass Jesus nicht im Tod blieb, sondern dass er auch verstanden ist. In Deutschland haben wir ein besonderes Privileg heute. Was ist das? Was ist das Privileg, das wir in Deutschland, ich meine sogar in allen Bundesländern heute haben? Ein Feiertag, ein freier Tag. Tatsächlich haben wir einen Feiertag von dem deutschen Staat eingeführt bekommen. Und das ist etwas sehr Besonderes. Und gerade zu Ostern es rührt mich tatsächlich. Wir haben frei aus dem Grund, der Staat gibt uns frei, dass wir nachsinnen darüber, was der Heiland, an den die Christen glauben, dass sie darüber nachdenken. Und wisst ihr, was noch ein Privileg ist, den wir hier in Deutschland haben? Wir werden dafür bezahlt. Der Staat unterstützt uns, dass wir über Jesu Tod nachdenken. Er gibt uns Zeit dafür, nicht einfach irgendeine Unternehmung zu unternehmen, sondern dass wir uns bewusst werden, was Christus für uns getan hat. An die Kinder, ich habe einen Auftrag für euch. Erinnert eure Eltern heute, wenn ihr nach Hause kommt, sagt Papa, Mama, wenn ihr das nicht so ganz verstanden habt, was heute passiert ist, vor 2000 Jahren, die sollen das euch mal erklären. Und sagt, der Staat hat euch freigegeben, damit ihr uns das heute erklärt. Nutzen wir diese Zeit. Legen wir mal alles beiseite und wirklich einfach mal nochmal fokussieren, was Christus für uns getan hat. Und die Karwoche, die ist in einem Gedicht, das ich gefunden habe, sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte dieses Gedicht zu Beginn der Predigt, bevor wir in den Text hineingehen, möchte ich das einmal vorlesen. Es beginnt mit dem Palmsonntag. Am Sonntag soll er König sein. Da wird man ihn noch Palmen streuen. Am Montag ist er nicht mehr groß. Da schläft er draußen obdachlos. Am Dienstag lehrt er als Prophet, was bleiben wird und was vergeht. Am Mittwoch schätzt man ihn gering, verkauft für 30 Silberling. Am Donnerstag im Obersaal ist er das Lamm beim Abendmahl. Am Freitag muss er Priester sein. Mit Blut und Angst das ganz allein. Am Samstag wird der Weizenkorn, das unzählbare Frucht geboren. Am Sonntag wird er auferstehen, dann werden wir den Heiland sehen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, dass das mit dem Sonntag krönt, mit der Auferstehung Jesu. Wir möchten uns einen Text heute anschauen, wo es tatsächlich genau darum auch geht, um die Kreuzigung Jesu, wo Jesus stirbt. Wir wollen an die letzten drei Worte, die Jesus gesagt hat nach dem Johannesevangelium, einmal nachschauen, was hat er eigentlich gesagt. Der Text steht in Johannes 19, Abvers 25, unser Bibeltext. Johannes 19, Abvers 25. Dort werden drei Aussprüche Jesu genannt von Johannes. Insgesamt waren es sieben, aber Johannes erwähnt explizit diese drei im Kontext vom Johannesbrief, um eine gewisse Aussage auch weiterzugeben. Drei Dinge, die Jesus gesagt hat, als er am Kreuz hing, bevor er verschied. Und ich möchte diesen Text einmal gerne vorlesen. Johannes 19, Abvers 25 bis 30. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau Kleopas, des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihnen in den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte sein Haupt und übergab den Geist. Kurz vorher wird Jesus verhört von Pilatus, von Herodes, anschließend verurteilt. Er wird den Folterknechten übergeben und er wird gefoltert. In dem Film Passion Christi hat Mel Gibson es versucht, so hat er es im Interview gesagt, er hat es nur ansatzweise versucht darzustellen, was vor sich ging bei einer damaligen Kreuzigung, als er die Passion Christi verfilmt hatte. Wer die Bilder gesehen hat, musste, glaube ich, meistens weggucken. Eine Kreuzigung ist das Schrecklichste an Folterinstrumenten, die man gebraucht hat damals. Normalerweise oder meistens haben die gekreuzigt werden sollten, haben die Folterung vorher gar nicht mehr überlebt. Sie wurden so ausgepeitscht, so verprügelt, so zerrissen, dass teilweise selbst die Innereien zum Vorschein kamen. Wenn man sich damit ein bisschen befasst, dann kann man verstehen, warum Jesus, als er den Querbalken trug, irgendwann zusammenbrach und ihn nicht mehr weitertragen konnte. Dann versteht man ein wenig mehr den Erschöpfungszustand Jesu, der während er den Querbalken trag, keine Worte mehr sagte, der keine Kraft mehr hat, wo einer herausgenommen wird und sagt: Trage du weiter, er kann nicht mehr. Dann wird er noch irgendwie dahin befördert, ans Kreuz genagelt, wo die Sehnen und die Nerven durchtrennt werden, voller Schmerzen. Dann wird er angehängt an das Kreuz mit Schmerzen und ein Aussehen, den man sich als Mensch nicht vorstellen kann. Und dann hängt er da und in den letzten Atemzügen kommt diese Situation. An dem Kreuz stehen Maria, seine Mutter, die Schwester von Maria, Salome, Eine weitere Maria ist noch dort, die Frau des Klopas und Maria von Magdalena. Und ein Mann, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und der auch Jesus lieb hatte, so finden wir das im Johannesevangelium immer wieder. Johannes, der Schreiber selbst, spricht von sich so. Ein Jünger Jesus, der bis zum Tod nicht von Jesu Stelle weicht. Einer. Er ist der einzige Jünger. Jesus wendet sich am Ende, kurz bevor er den Geist aufgab, nochmal zu ihm und zu seiner Mutter. Und so möchten wir den ersten Ausspruch auch uns einfach anschauen. In Vers 26 und 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht, darauf spricht er zu dem Jünger, Vers 27, deine Mutter. Und von der Stunde nahm sie der Jünger zu sich. In den letzten Atemzügen zeigt Jesus die Fürsorge in das praktische Leben hinein. Nicht anwesend am Kreuz sind die Brüder von Jesus. In Kapitel 7 sind sie keine Nachfolger, sind sie keine Jünger. Gott sei Dank lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 17, dass sie sich Jesus anschließen, ihm glauben und auf ihn ihr Vertrauen schenken. Am Kreuz stehen nicht die anderen Jünger, nur dieser eine. Und was macht Jesus? Jesus stiftet Familie. Jesus stiftet nicht eine Familie, sondern eine neue Familie. Eine Familie, die bis in den Himmel, wo der Vater thront, wo der Vater zu Hause ist, eine Familie, die bis in den Himmel hineinreicht. Eine neue Familie, eine geistliche Familie, eine geistlich heißt nicht fleischlich, sondern eine Familie, die füreinander sorgt. Wenn wir es genau nehmen, ist hier am Kreuz die Geburtsstunde der Gemeinde. Es kommt vielleicht jetzt Apostelgeschichte 2 in Sinn. Da wird sie erfüllt durch den Heiligen Geist, die Gemeinde. Die sind schon zusammen. Aber hier zeigt Jesus, was ist Gemeinde? Die Menschen, die am Kreuz stehen, werden unter dem Kreuz zu einer Familie. Es braucht den Tod Jesu Christi, damit Familie bis in den Himmel hinein entsteht. Jesus stiftet Beziehungen, aber unterm Kreuz. Da entstehen Beziehungen, die bis in den Himmel reichen. Ich möchte kurz, um mal das ein bisschen zu vertiefen, Matthäus 12 gerne vorlesen. Matthäus 12, 46 bis 50. Matthäus 12, Vers 46 bis 50. Wer gehört zu dieser Familie unterm Kreuz? Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter, seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu denen, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über die Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Der, wer an mich glaubt, der mir vertraut, der sich an mich wendet unterm Kreuz, der ist mir Schwester, Bruder und Mutter. Jesus macht dort deutlich, am Anfang erklärt das und niemand versteht es. Aber Johannes versteht es unterm Kreuz, was diese Familie praktisch bedeutet. Es braucht den Tod. Glauben und Vertrauen an Jesus, an ihn glauben, dass er am Kreuz gestorben ist, dann gehörst du zur Familie. Wir sind mit meiner Frau sind wir nach Griechenland geflogen. Also wir kennen dort niemanden. Wir haben eine Gemeinde aufgesucht und wir gehen in diese Gemeinde und man ist zu Hause. Es war so merkwürdig, aber als wenn man alle kennt und als wenn alle einen kennen. Das ist Familie, die bis in den Himmel reicht. Es ist nicht fleischlich, wir kennen uns nicht. Wir kommen aufeinander und als ob wir gestern erst zusammen waren. Wir sind in Brasilien und genau das Gleiche geschieht. Da sind Brüder und Schwestern, die unterm Kreuz Familie mit mir sind. In Jesus Christus. In Indonesien haben wir Familie, nicht nur fleischlich. So eine geistliche Familie. In Spanien, das ist, was Jesus macht, welche Familie er gründet. Was wir heute tun, ist uns erinnern, dass Jesus seine Familie gebildet hat durch sein Blut. Dass er sie teuer erkauft hat. Einer gibt sein Leben, dass Familie entstehen kann. Die Menschen, die einsam stehen, werden unter dem Kreuz zusammengeschlossen zu einer Familie. Ich sage es nochmal, die Menschen, die einsam stehen, werden unter dem Kreuz zu einer Familie zusammengeschlossen. Das ist, was Jesus in seinen letzten Atemzügen noch macht. Und dann gehen wir weiter in Vers 28 im Johannesevangelium. Vers 28 und 29. Die zweite Sache, was Jesus dort sagt. Nach diesem, da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Jüssop und hielten es ihnen an den Mund. Das Besondere ist, jede Stelle, die wir von Jesus lesen, da geht es darum auch, dass er die Quelle des lebendigen Wassers ist. Aber hier ist der Moment, wo Jesus sagt, mich dürstet. In Markus 14, 35 lesen wir, wo Jesus im Garten Gethsemane hinfällt und betet. Ich möchte es gerne vorlesen. Und er ging weiter, ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus spricht von dem Kelch. Ich möchte ihn nicht trinken, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Kurz darauf kommen die Soldaten und nehmen Jesus gefangen. Petrus voller Eifer, mein Meister beschützt dich, zückt das Schwert, haut den Malchus, den Diener des Hohepriesters, das Ohr ab. Jesus weist ihn zurück scharf und sagt etwas in Johannes 18, 11. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Als Jesus sah, dass alles vollbracht war, dürstet es ihm. Nach was dürstet es ihm? Alles wurde getan, die Familie ist gegründet. Es gibt keine weitere Aufgabe. Jetzt nehme ich den Kelch zu mir. Den Kelch des Zorn Gottes. Den Kelch des Zornes Gottes für unsere Schuld. Wir kennen auch einen Kelch. Wir haben jetzt Pinchen. Den Kelch des Segens, den wir durch Christus Jesus haben. Jesus hat aber einen Kelch zu trinken, wo der ganze Zorn Gottes über ihn kommt. Jesus ruft, mich dürstet, ich bin bereit. Die Menschen verstehen nicht, die geben ihm was zu trinken. Jesus nimmt's. Es ist ekelhaft, was sie ihm geben. Das ist Galle mit Essig gemischt. Es ist nicht appetitlich. Und Jesus sagt, ich bin bereit, diesen Kelch zu nehmen. Sein zweiter Ausspruch ist seine Bereitschaft. Jetzt ist es soweit. Aber das endet sehr schön, wie Jesus seine letzten Worte ausruft. Das ist im letzten Vers, finden wir das. Im 19, Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, in Markus lesen wir, er ruft, er schrie, es ist vollbracht. Neigte sein Haupt und übergab den Geist. Es ist alles getan. Nichts weiteres ist hinzuzufügen. Das Wort, das Jesus hier ausruft, im Deutschen sind da drei Worte, im Griechischen ist es ein Wort, das aus dem Finanzwesen kommt. Es wurde gebraucht, wenn man einen Kredit genommen hat und die Schuld abgetragen hat und man trägt so ab, vielleicht kennen einige das, wenn man Kredite oder Schulden bei jemandem hat und ganz am Ende, wenn der letzte Betrag bezahlt worden ist, das waren meistens in Steintafeln, dann wurde reingemeißelt über diesen ganzen Vertrag, Tetelestai. Tetelestai heißt keine Schulden, alles ist bezahlt. Und das ist das, was Jesus aufruft. Das letzte Wort, was er sagt, ist Tetelestai. Ganz laut, er schreit es laut. Alles ist bezahlt. Jesus hat gesagt, der Schuldbrief aller Menschen ist hiermit bezahlt. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob wir uns das bewusst sind. Du bist und ich, wir sind schuld, warum Jesus am Kreuz genagelt hängt. Wir sind schuld, warum Jesus qualvoll am Kreuz sterben musste. Wir sind schuld und Jesus gab sich dennoch freiwillig hin, haben wir eben gehört, diesen Kelch nicht zu sterben, sondern dass der volle Zorn Gottes für die Sünde auf ihn niederkommt. Damit du schuldlos bist. Ich habe es für dich getan. Aus Liebe. Tetelestai, ich habe bezahlt. Manchmal geht es vielleicht einem so, dass Schuld belastet. Wenn man sich versündigt und es belastet. Wenn Schuld und Sünde einen niederdrückt, wenn man sich bewusst wird, das ist so, nein. Und immer wieder kommt der Teufel und zeigt dann auf, guck mal hier, guck mal hier. Und man versucht, das irgendwie wieder gerade zu rücken. Und es klappt nicht. Und es drückt einen nieder. Es liegt schwer auf dem Herzen. Es ist vielleicht eine Hilfe, wenn du dir mal Zeit nimmst und alles, was dich bedrückt, auf ein Blatt Papier oder auf einen Block, in einen Block, wenn das so ist, schreibt es rein. Und dann mit einem fetten Edding drüber, Tetelestai, ist bezahlt. Hier, hängst dir auf, hängst in dein Zimmer. Ist bezahlt. Ich kann nichts hinzufügen. Der Kerkermeister in Apostelgeschichte 16, da ist er, Paulus und Silas im Gefängnis, sie singen, loben den Herrn und dann kommt ein Erdbeben und er flockt, alles geht auf und sie werden frei und der Kerkermeister will sich selbst umbringen und dann sagt Paulus, nein, nein, bloß nicht, sagt er, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Gar nichts. Tetelestai. Glaube einfach an den Herrn Jesus Christus. Das ist die Aussage von Paulus. Glaube einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, den Retter. So wirst du gerettet werden. Du kannst nichts hinzutun. Jesus hat genug getan. Deswegen schrie er am Ende, es ist genug. Eine Rechnung, die beglichen ist, die kann man nicht mehr bezahlen. Alles darüber hinaus ist ein Geschenk. Was bleibt jetzt, wenn man das angenommen hat, das glaubt? Was bleibt? Ich möchte einen sehr guten Ausspruch, Paulus hat das am besten zusammengefasst, in Galater 4, Vers 20. Entschuldigung, Galater 2, Vers 20. Vorlesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das, woran wir heute denken. In Freuden. Christus hat gelitten und er ist meinen Tod gestorben, auf dass ich mit der Familie leben kann. Ich lebe nicht mehr für mich. Mein Leben ist Dankbarkeit an ihn. Ich bin am Kreuz tot. Mein Ich, mein Ego. Ich gehöre in seine Familie. Mein ich-konzentriertes Leben, das gebe ich auf. Und ich komme zum Ursprung in 1. Mose Kapitel 1, wie Gott es eigentlich gewollt hat, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Zum Ursprung zurück. Und ich lebe für Christus. Und das Gute ist, deswegen Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist, der Parakletos, der Tröster, der Helfer, der uns trägt und unterstützt, ein Leben zu seiner Ehre zu leben, der kommt in unser Herz und wir leben für ihn. Drei Aussprüche Gottes, die er kurz vor seinem Tod abgibt und ausruft, das Wichtigste ist es bezahlt. Und die unterm Kreuz hören das. Johannes, Maria verstehen das und sie nehmen es an. Und wir gehen ein paar Kapitel weiter und sie warten. Die Jünger sind zusammen und sie warten auf ihn. Aber eine Frage, die für uns auch bleibt, ist, wo stehst du? Stehst du unterm Kreuz in der Familie Gottes? Da stehen auch noch ganz viele andere Menschen.